Es ist auf jeden Fall ein großer Teil schon mal Druck, den ich mir selber mache, weil ich einfach einen hohen Selbstanspruch habe. Gerade bei so Positionen oder auch Themen, die man sich schon lange vorgenommen hat, möchte man dann, wenn es soweit ist, natürlich auch performen, sage ich mal. Und die ganzen Gedanken, die man sich in den Vorjahren gemacht hat, so, boah, ich hätte das anders gemacht und wie kann der da jetzt das machen? Und die ganzen Gedanken prasseln irgendwie dann in diesem einen Moment auf ein, wo das dann heißt, okay, jetzt ist für dich der Startschuss, los geht's, mach's dann besser, wenn du meinst, ne?
Und okay.
Schon. Es ist aber auch wirklich in diesem Moment irgendwie alles erstmal gewesen. Dann war auch erstmal so eine Ankunftszeit. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, mach dir vielleicht erstmal nicht so einen Druck. Guck mal erstmal entspannt, komm erstmal an.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Meine Gästin heute ist eine Frau, die sich mit Themen auskennt, um die ich in meinem Leben gerne einen großen Bogen gemacht habe. Es geht nämlich um Finanzen und IT. Und sie hat das Bankwesen von der Pike auf gelernt und ist ihm auch ziemlich treu geblieben. Wenn man ihren Lebenslauf liest, ist sie ihren Weg sehr konsequent gegangen. Und ich bin sehr gespannt, eine Stimme aus diesen für mich fremden Gefilden zu hören und sage, herzlich willkommen, Julia Finke.
Hallo Christiane.
Julia, schön, dass du da bist und dass du meine Einladung angenommen hast. Du bist tätig als Gruppenleiterin IT Governance bei der Sparkasse und das in dieser Position noch relativ frisch, seit Anfang 2025. Und bevor ich dich danach frage, was dich dahin geführt hat, wo du heute bist, ich sagte ja, IT und Zahlen sind so das, was ich mit dir verbinde, wenn ich auf deinen Lebenslauf gucke. Wie viel Graf Zahl steckt in dir?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da sehr unterschiedliche Impulse in meinem Kopf. Also erster Impuls ist eigentlich nicht viel. Ich habe in der Schule wirklich immer Mathe gehasst und konnte mich nie mit solchen Themen identifizieren, was ja bezüglich meines Lebenslaufs jetzt ein bisschen komisch erstmal wirkt. Aber trotzdem ist es dann irgendwie so gekommen und jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, ich glaube, es steckt schon ein bisschen mehr, als ich sonst mal zugeben möchte in mir. Und ich mag es dann doch, wirklich was Messbares zu haben, was mir Struktur gibt, ja wirklich Zahlen zu überprüfen und dann da auch nochmal mit zu hantieren und was zu analysieren.
Okay. Gibt es auch Blitz und Donner, wenn du zählst? Oder wie ist das alles? Drei.
Also jetzt habe ich so ein halloweenöses Bild im Kopf. Das sage ich ja auch gerne. Aber nein, ich glaube nicht, dass es so theatralisch ist. Es ist natürlich auch in Teilen manchmal trocken. Man muss da, denke ich mal, so seinen Weg finden, wie man damit gut umgeht.
Okay. Also, nicht Grafzahl, ein bisschen Gräfinzahl, genau. Spät entdeckt. Und eine Seite, mit der du aber ganz offensichtlich deinen Frieden gemacht hast. Oder?
Ja.
Nachdem wir das geklärt haben, first things first, zur eigentlichen Einstiegsfrage. Wer oder was hat dich denn in die Position geführt, in der du aktuell bist?
Also, meine ganze Bankenvita ist schon geprägt von starken Frauen, muss ich sagen. Mhm. Meine Mama kommt aus der Bankenbranche. Sie hat also selber bei der Deutschen Bank gearbeitet und da so ihren Weg gemacht und dann nochmal über ein, zwei andere Banken gegangen. Deswegen hatte ich da so den ersten Impuls schon in der Schulzeit bekommen. So halt wie typisch Eltern sind, mach erstmal was Vernünftiges, wo du dann auch mit arbeiten kannst und erstmal überhaupt in das Berufsleben reinkommen kannst. Und somit war auch klar, ich suche erstmal nach einer Ausbildung bei einer Bank. Und da hatte ich mich am Ende dann für die Sparkasse entschieden. Ja, dann habe ich hier meinen Weg gemacht und bin ja erstmal so durch die Kundenberatung durchgegangen, habe mich da etabliert, habe ja dann vor noch nicht allzu langer Zeit ja den Wechsel gemacht in die Abteilung und wurde hier wiederum von einer sehr starken Frau, von meiner Abteilungsleiterin, wirklich gut gefördert und ja, hat mir da auf meinem Weg geholfen, damit ich jetzt da bin, wo ich bin.
Hast du, als du eingestiegen bist, wie viele Jahre ist es her, dass du die Ausbildung gemacht hast bei der Bank?
2014 habe ich sie angefangen.
Also gut 10 Jahre, genau.
Genau.
Das heißt, als du dich jetzt in den letzten 10 Jahren entwickelt hast, hast du da irgendwann schon mal dran gedacht, hier und irgendwann übernehme ich ein Team und werde Führungskraft? Oder hat sich das eher zufällig ergeben, dass es dann in diese Richtung gegangen ist?
Beides. Es war.
Warte mal.
Ich kann immer alles auf zweierlei Arten verstehen.
Okay.
Nein, es ist wirklich so, dass ich relativ früh wusste, dass ich in Führung gehen möchte, dass ich mehr Verantwortung übernehmen möchte, dass ich gerne ein Team leiten würde. Das war wirklich schon schnell klar. Also nach der Ausbildung natürlich erstmal Erfahrung sammeln. Aber sobald ich wirklich sattelfest bin in meinen Themen, dann hat es mich schon immer so nach mehr Gestaltungsfreiräumen gerufen. Und das finde ich total interessant, sei es in den normalen Arbeitsthemen, die man so bearbeitet, aber sei es auch in personellen Angelegenheiten. Also Menschen mitzubegleiten und da auch mitzuwirken, einen Anteil von zu haben, das fand ich immer total interessant. Und natürlich hatte ich auch in meiner Vita positive als auch negative Erfahrungen mal. Und dann hat man ja, wenn man Interesse daran hat, auch immer so diese Gedanken im Kopf, wie würde ich das machen? Könnte ich das vielleicht auf andere Art und Weise lösen? Und das hat mich am Ende gecatcht.
Aha. Okay.
Aber um die zweite Seite zu beleuchten, es war schon so, dass ich es kommuniziert hatte, aber dass es am Ende dann so schnell ging und dass es auch in dem Bereich ging, den ich halt jetzt auch innehabe, das war guter Zufall, also dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und dass, wie gesagt, meine Leiterin mich da auch gesehen hat, weil das halt ein Fachbereich ist, wo ich ja vorher noch keine Erfahrung drin hatte. Das heißt, ich wurde da schon ins kalte Wasser geworfen und war halt nicht mehr in meinem sattelfesten, hier fühle ich mich wohl, hier weiß ich genau, was ich zu tun habe. Und deswegen war das schon was anderes.
Das heißt, wenn du sagst, es ist ein neuer Bereich, es sind nicht eigentlich deine Themen gewesen, heißt es, dass du fachlich eigentlich aus einer anderen Ecke gekommen bist?
Ja. Also ich habe natürlich jahrelang Kundenberatung gemacht. Das war auch dementsprechend mein erstes Ziel, sowas wie eine Filiale zu übernehmen oder da eine Stellvertretung erstmal zu übernehmen, weil ich da ganz genau weiß, was ich tun muss, wie ich mich verhalten muss. Und es hat mir auch immer Spaß gemacht. Und dann hat mich aber der Weg in die Orga getrieben. Und da habe ich aber sehr vertriebsnahe Sachen auch gemacht. Also dass ich Organisationsentwicklung betrieben habe. Ich habe also die Geschäftsstellen bei uns unterstützt, wie die ihre Arbeit dann noch vielleicht ein bisschen besser oder digitaler ausgestalten können. Und da versucht die Geschäftsprozesse nochmal zu überprüfen, also auch im Bereich des Prozessmanagements. Und das konnte ich immer noch sehr gut mit meiner anderen Perspektive verbinden. Mhm. Und da, wo ich jetzt bin, das ist ja in dem Sinne ganz weit weg von Kundenberatung und von vertriebsnahen Prozessen, sondern da geht es eher um regulatorische Anforderungen. Mhm. Wie stellen wir unser Haus hier auf, dass wir gut gewappnet sind, dass wir unsere ganzen To-Dos erledigen, die damit einhergehen. Vertragsmanagement, Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerung, das sind so grobe Oberthemen. Ja, jetzt sind meine Kunden andere Abteilungsmenschen. So versuche ich mir das noch so hinzulegen, damit ich alte Fähigkeiten auch benutzen kann.
Okay. Du sag mal, was mir jetzt durch den Kopf geht, ich habe sofort ein Bild, weil ich das neulich in einem Training für Führungskräfte hatte. Da ging es nämlich um die Frage, also welche Kompetenzen muss ich als Führungskraft mitbringen? So, und da gibt es ja das klassische so Kompetenzmodelle, so eine Kompetenztorte, wo dann auch immer die Frage ist, wie viel Fachkompetenz braucht denn eigentlich eine Führungskraft? So, und da gibt es ja eine Theorie, die sagt, ja, braucht man ja eigentlich gar nicht so viel. Du musst nicht selbst dein bester Sachbearbeiter, deine beste Sachbearbeiterin sein. Was ist deine Erfahrung? Also wenn du sagst, du kommst aus diesem ganz anderen Bereich, wofür ist Fachkompetenz gut und wo steht sie einem vielleicht auch eher im Weg?
Ich persönlich fühle mich sehr sicher, wenn ich weiß, wovon ich spreche. Und auch als Führungskraft ist es so, wenn ich Qualitätssicherung betreiben muss, wenn ich Entscheidungen treffen muss oder auch wenn ich mit Mitarbeitern über bestimmte Projektstände spreche oder wie Maßnahmen bearbeitet werden, dann möchte ich nicht immer von Grund auf abgeholt werden, sondern ich möchte ja in der Lage sein, mich in irgendeiner Art und Weise dazu zu äußern. Ich muss nicht jede einzelne Kleinigkeit mitbearbeiten oder mal gesehen haben. Also ich bin hoffentlich da nicht im Mikromanagement unterwegs. Aber es ist schon für mich wichtig, dass ich die Praxis kenne. Mhm. Deswegen habe ich das zum Beispiel in meiner Einarbeitung auch so gemacht, dass ich auch wirklich mit ganz vielen Praxisthemen angefangen habe. Mhm. Ich neben die Kollegen gesetzt habe, die haben mir gezeigt, was sie in ihrer täglichen Arbeit machen, haben das dementsprechend ja im System gezeigt, welche Eingaben getätigt werden und haben dabei erklärt, was so der Hintergrund ist, was die Theorie dabei ist. Und das hat mir wirklich gut getan, weil ich persönlich auch einfach so ein Praktiker bin. Ich muss es eigentlich selber tun. Ich muss es klicken und schreiben und überlegen. Und das ist ja eigentlich nicht so meine grundsätzliche Aufgabe als Führungskraft. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, ein gewisser Teil auf jeden Fall. Man sollte Einblick haben und auch mal ein bisschen mithelfen, aber nicht zu viel, weil, wie du schon sagst, man sollte nicht sein bester Sacharbeiter sein. Ich möchte ja die Menschen dahin bewegen, dass die ihre beste Version sind und dann möchte ich nichts wegnehmen.
Ja, das ist auch interessant, dass du sagst, ich möchte da nichts wegnehmen. Also spannend deine Antwort, weil wir sind ja hier bei den Führungsgefühlen und ich habe direkt ein Gefühl gehört oder sagen wir mal ein Bedürfnis von dir gehört, als du meintest, es ist einfach ein Gefühl von Sicherheit, was entsteht, wenn du dich auf einem Gebiet auskennst. Man kann dir kein X für ein U vormachen, du musst eine Qualitätssicherung betreiben, du bist dann auch nicht dauernd darauf angewiesen, irgendwie nachzufragen und dich, wie sagtest du, von vorne an aufgleisen zu lassen. Ja. Also das heißt, diese Kompetenz, die du vielleicht nicht wirklich brauchst, um die Arbeit machen zu können, ist aber ein ganz maßgeblicher Teil, der dazu beiträgt, dass du dich besser fühlst und dass du dich sicherer fühlst.
Ja.
Wie erlebst du das von Seiten deiner MitarbeiterInnen? Fordern die das ein oder können die das aushalten, wenn du vielleicht Dinge nicht weißt oder wie bei der Einarbeitung nachgefragt hast und dich da aufschlauen musstest?
Also sie hatten ja nicht wirklich eine Wahl, sag ich mal. Es ist ja schon so, dass ich halt am Anfang in dieses Team gekommen bin und natürlich kannten wir uns schon vom Persönlichen her, weil ich ja in der Abteilung schon ein paar Tage länger war. Aber so vom Arbeitstechnischen her, ja, kam ich da als Newbie rein. Und die mussten erstmal, glaube ich, auch gucken, okay, wie gehen wir jetzt mit der Art von Führungskraft um? Weil vorher hatte die Gruppe halt meine Abteilungsleitung geleitet und sie ist fachlich schon sattelfest in den Themen. Und das ist natürlich jetzt auch ein Umschwung gewesen.
Das heißt, neue Führungskraft heißt für Mitarbeitende auch immer Veränderungssituation.
Ja, ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass es am Anfang nicht leicht war. Ich würde es für mich auch so einschätzen, dass wenn ich eine Führungskraft mir vorgesetzt bekomme, die überhaupt niemals irgendwie in Berührung kam mit solchen Themen, dass man erstmal so denkt, okay, ich gehe mal an die Sache und guck mal, wie sich das so entwickelt. Und das mussten wir auch einmal so durchmachen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es gerade am Anfang dann gut angekommen ist. Und ich hoffe, dass das auch jeder so gemerkt und gefühlt hat, dass ich wirklich rein wollte in die Themen und auch wirklich Interesse daran hatte und mich daneben gesetzt habe und es für mich auch kein Zwang war, sondern dass ich wirklich ja Bock auf die neue Herausforderung hatte und mich dem Thema auch stellen wollte. Und das habe ich zumindest auch schon mal ein, zweimal gespiegelt bekommen, dass dann gesagt wurde, ich finde das toll, dass du hier bei uns bist im Team und auch wirklich hier sitzt und mitmachst so gut wie möglich. Aber selbstverständlich dauert das seine Zeit. Und das ist halt auch ein Themenkomplex, den man sich nicht in ein, zwei Monaten ja einarbeiten lässt, dass man da sattelfest ist.
Aber heißt, neben dem eigenen Gefühl von Sicherheit ist es offensichtlich was, was ja auch Mitarbeitenden Sicherheit gibt, wenn man sich in den Themen gut auskennt und dass dieses Kompetenzthema dann doch auch so ein bisschen eine Frage von Akzeptanz oder zumindest von Status ist, dass es so rein ne, auch wieder eingefordert wird. Spannend, weil wie gesagt, in dem Training, in dem wir es jetzt zuletzt davon hatten, da hatten alle völlig klar, dass sie, wie gesagt, selbstverständlich nicht bis auf Fußsohle 17 alles wissen müssen. Und gleichzeitig erleben sie sich tagtäglich in der Situation, wo sie aber genau nach Fußsohle 17 gefragt werden. Ja. Und dann mit der Einstellung, das finde ich jetzt total gut und habe ich gerade von dir gelernt, mit der Einstellung reinzugehen, ich will dir das nicht wegnehmen. Das ist ja deins. Das finde ich total spannenden Perspektivwechsel. Danke dafür schon mal an der
Stelle. Ja, sehr gerne.
Jetzt hast du gerade schon den Begriff des Newbies erwähnt und ich würde gerne mal so ein ganz bisschen zurückspulen. Ich fragte dich ja danach, wie bist du darauf gekommen? Hattest du das Ziel vor Augen, Führungskraft zu werden? Wann stand es fest? Und hast du dich denn, wenn das jetzt dann doch relativ spontan und kurzfristig kam, weil es sich einfach durch einen glücklichen Zufall ergeben hat, hast du dich irgendwie darauf vorbereiten können? Und wenn ja, wie?
Also ich habe es auf jeden Fall so gut wie möglich versucht, weil wir haben ja jetzt gerade über die fachliche Newbie-Seite gesprochen. Mhm. Aber es war natürlich 2 in 1. Also ich war fremd in dem Gebiet und auch fremd in der Funktion als Führungskraft. Mhm. Deswegen war es für mich so, ich möchte auch für die Mitarbeiter versuchen, das bestmögliche Bild auch am Anfang zu geben. Mhm. Obwohl natürlich alle wissen, dass ich das ja jetzt von heute auf morgen neu habe. Aber trotzdem wollte ich irgendwie so meine Hausaufgaben schon vorher machen. Mhm. Und hatte mich viel eingelesen, habe Podcasts gehört, Videos geguckt und, und. Also schon mal so die ganze Sache in der Freizeit irgendwie versucht schon mal abzudecken. Und ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich auch einige Freundinnen in meinem Inner Circle habe, die da auch schon Erfahrung sammeln konnten und die auch schon diese, ich bin jetzt neu in der Führungskraftrolle, schon durchlebt haben und mir dann berichten konnten. Da habe ich versucht, auf jeden Fall so gut wie möglich mich schon zu vernetzen und mich auch mental darauf vorzubereiten. Aber letztendlich dieser Moment, wo Ende des Jahres dann unser Abteilungsmeeting war und das kommuniziert wurde, war schon sehr aufregend. Also das, jegliche Vorbereitung ist nichts gegen diesen Moment, wo es ausgesprochen wird oder wo es visuell gezeigt wird. Mhm. Und da war ich auf jeden Fall nochmal gefordert in meinen Gefühlen.
Was hat dich am meisten umgetrieben? Kannst du dich erinnern?
Also es war auf jeden Fall das Thema Akzeptanz.
Okay.
Ich hatte mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie kommt das jetzt an in dem Team? Mhm. Also die dann auch wirklich mit mir zusammenarbeiten müssen. Was denken die darüber? Finden die das blöd, dass ich jetzt keine Ahnung davon habe? Finden die das blöd, dass ich persönlich das bin, weil ich ja auf deren Stufe stand als Mitarbeiter? Aha. Wäre es für mich einfacher gewesen, wenn das in einer anderen Abteilung gewesen wäre, wo man mich vielleicht noch nicht kennt? Aha. Das waren alles so Gedanken. Und dann kam noch hinzu, dass meine engste Kollegin, mit der ich halt die ganzen Jahre vorher in der Orga zusammengearbeitet habe, auch genau zu dem Zeitpunkt, wo ich Führungskraft geworden bin, den Job gewechselt hat. Und das so mein Anker war, an den ich mich immer halten konnte und ja, das dann auch nicht mehr da war. Also Gott sei Dank in dem Meeting war sie noch da, aber halt jetzt nicht mehr. Und deswegen war das schon sehr aufregend von ja meinen Gedanken. Und ich bin aber auch generell so ein Typ. Ich mache mir da vielleicht auch ein paar mehr Gedanken dann drüber. Mhm. Es war schon in dem Moment heftig.
So tatsächlich, ja, es hört sich auch so an, als du sagtest, naja, du hast dich selber in deiner Freizeit schon eingelesen, darauf vorbereitet, mit Freundinnen ausgetauscht, schon Netzwerke geknüpft.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2x Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Auf der einen Seite höre ich ganz viel Engagement und Interesse und Lust darauf, ja, frage mich aber auch, mit wie viel Druck das auch verbunden ist. Du hast es ja beschrieben, ein bestmögliches Bild abzugeben. Ist es ein Druck, den du dir selber machst, oder ist das was, was auch in diesem Business, in dem du bist, in dieser Branche so stattfindet und immer wieder zu spüren ist? Leistungsdruck.
Es ist auf jeden Fall ein großer Teil schon mal Druck, den ich mir selber mache, weil ich einfach einen hohen Selbstanspruch habe. Gerade bei so Positionen oder auch Themen, die man sich schon lange vorgenommen hat, möchte man dann, wenn es soweit ist, natürlich auch performen, sage ich mal. Und die ganzen Gedanken, die man sich in den Vorjahren gemacht hat, so, boah, ich hätte das anders gemacht und wie kann der da jetzt das machen? Und die ganzen Gedanken prasseln irgendwie dann in diesem einen Moment auf ein, wo das dann heißt, okay, jetzt ist für dich der Startschuss, los geht's, mach's dann besser, wenn du meinst, ne?
Und okay.
Schon, aber auch wirklich in diesem Moment irgendwie alles erstmal gewesen. Dann war auch erstmal so eine Ankommenszeit und dann habe ich auch gemerkt, okay, mach dir vielleicht erstmal nicht so einen Druck. Guck mal erstmal entspannt, komm erstmal an. Was man auch jeder Freundin sagen würde, wenn die einem das erzählt. Und ich glaube, da ist wirklich so eine Einstellung, man behandelt sich ja leider manchmal anders, als wenn einem das andere erzählen. Und das konnte ich mir aber dann Gott sei Dank relativ gut dann auch nochmal vor Augen führen und mich dann darauf einstellen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass bei uns auch Führungskräfte in vielen Themen auch wirklich drin sein sollen. Mhm. Was bedeutet, wenn ich in irgendwelchen Austauschrunden bin, muss ich eine Meinung vertreten? Wenn ich irgendwas gefragt werde, sollte ich auch sprachfähig sein? Mhm. Das wird auch dementsprechend erwartet. Und klar habe ich am Anfang Welpenschutz, aber irgendwann endet der auch. Mhm. Und manchmal kommt das dann früher, als man denkt. Und auf diesen Moment möchte man natürlich vorbereitet sein. Und das macht dann schon auch ein bisschen, ja, die Situation, wie sie eben ist.
Wie lang ging bei dir der Welpenschutz?
Ich hoffe, ich bin noch ein bisschen drin.
Okay. Woran wirst du merken, dass er beendet ist?
Also Gott sei Dank kam noch nicht so eine Aussage wie, also das hättest du ja aber jetzt wissen müssen. Mhm. Es ist schon so, dass ich auch verschiedene Arten von Einarbeitungen genieße. Mhm. Ich spreche natürlich viel mit meinen Kollegen jeden Tag. Ich spreche mit meinen anderen Führungskräften in unserer Runde, mit meiner Abteilungsleitung. Ich nehme Workshops wahr, irgendwelche Webinare, die fachbezogen sind. Also ich versuche ja schon aus allen Impulsen irgendwie immer was abzugreifen. Mhm. Vernetzung mit anderen Kollegen, die in derselben Position sind. Da ist es wirklich breit aufgestellt. Und ich glaube schon, dass ich einen anderen Wissensstand habe als der, wo ich angefangen habe. Mhm. Also es ist schon deutlich mehr geworden, aber man stellt halt immer wieder fest, okay, das Thema wurde jetzt noch nicht so häufig bespielt, da muss ich nochmal rein. Mhm. Das finde ich aber auch in Ordnung. Also ich bin jetzt wirklich über die fast 19 Monate, bin ich jetzt auch ein bisschen gesettelter und kann sagen, okay, ich kann einfach noch nicht alles wissen. Das geht einfach nicht. Es ist aber auch okay. Ich gucke mir das aber dann an und dann mache ich das.
Ich finde, das klingt nach einer sehr gesunden Einstellung und einer guten Balance aus einem Anspruch an dich selber, den du hast, ja, auch aufgrund der Gegebenheiten, die da sind, ne, bestimmte Dinge dann irgendwie liefern zu müssen, aber auch der nötigen Nachsicht, um an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal loslassen zu können und dir noch ein bisschen mehr Zeit zu geben. Welchen Rat hättest du denn für andere junge Führungskräfte, die sich auf den Weg machen? Also wir sind hier nicht der klassische Ratgeber-Podcast, aber wenn du schon, also wenn ich jetzt dich schon da habe und du das so reflektiert angegangen bist, hast du den ultimativen Tipp, was sollte man tun und was sollte man lassen?
Also ich glaube, der größte Tipp ist wirklich Geduld. Geduld mit einem selbst haben. Mhm. Ich finde Vorbereitung gut. Ich könnte in manchen Themen dir auch spontan was vortanzen, aber in manchen Themen ist es wirklich besser, wenn man sich einfach mal ein, zwei Sachen schon mal angeguckt hat. Und deswegen finde ich das auch immer in Ordnung. Aber man muss ja auch mal ein bisschen wieder runterkommen, sich besinnen, geduldig mit sich selber sein und es auch in Ordnung finden, wenn man nicht nach einer Woche der Profi vor dem Herrn ist. Das finde ich auch in Ordnung und das würde dir jeder auch zusagen. Deswegen nicht so viele Gedanken machen und auch wirklich mal im Moment leben. Weil ich finde, wenn ich mich entscheiden könnte, möchte ich jetzt eine Führungskraft, die alles weiß, aber die vielleicht total gestresst ist, weil die sich halt den Druck macht. Oder eine Führungskraft, die jetzt nicht alles im kleinsten Detail weiß, die aber Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, die einfach da ist und trotzdem ja eine starke Schulter hat und die zuhören kann, dann würde ich das lieber nehmen.
Mhm. Auch spannend, dass du hier an der Stelle dir selber damit hilfst, dass du die Perspektive wechselst. Ne? Also sich die Frage zu stellen, in dem Moment, in dem das Potenzial da ist, unter Druck zu geraten, ne? Nämlich möglichst schnell, möglichst viel sich raufzuschaffen, sich da die Frage zu stellen, stopp mal, was hätte ich eigentlich gerne als Führungskraft? Was würde ich eigentlich von meiner Führungskraft erwarten? Ja, auch ein guter Tipp, weil es wirklich dazu beiträgt, erstens ein Stück zu verlangsamen, mal einen Schritt zurückzutreten, sich nochmal zu überlegen, was wären eigentlich meine Erwartungen. Und wenn man das klar hat, dann wird es ja vielleicht auch ansprechbar mit den MitarbeiterInnen. Also dann ist das eigentlich eure Erwartung? Was genau braucht ihr von mir zum jetzigen Zeitpunkt? Was wünscht ihr euch langfristig? Das sind dann alles Dinge, die dann ja besprechbar werden. Wenn man aber selbst mal an diesem Punkt gewesen ist, dass man diesen Perspektivwechsel gemacht hat.
Ja, genau.
Also Geduld sollen die jungen Führungskräfte haben. Ein bisschen Nachsicht mit sich üben. Du hast noch verschiedene andere Stichworte geliefert, an denen ich nochmal anknüpfen würde. Du hast nämlich mehrfach das Schlagwort der Vernetzung erwähnt. Sowohl mit deinen Freundinnen als auch jetzt im Rahmen der Einarbeitung des Austauschs mit anderen Führungskräften. Welche Rolle spielt es für dich? als Führungskraft vernetzt zu sein?
Eine sehr große. Ich bin ein Riesenfan von Vernetzung. Ich finde, das ist ungemein wichtig, weil man selber einfach nicht die Weisheit mit goldenen Löffeln gegessen hat oder wie man das so schön sagt. Ich finde es total interessant, einfach mal aus verschiedenen Perspektiven zu hören, wie man an Sachen rangeht. Und natürlich habe ich nicht nur Freunde und Kollegen, die jetzt genau in meinem Bereich sitzen und die mir genau eins zu eins sagen können, was ich tun muss. Aber ich habe Freunde, die mir ja auch ähneln und sie ja nicht ohne Grund meine Freunde sind, sondern wir haben gleiche Einstellung. Und da finde ich das total interessant, wenn ich dann feststelle, okay, du würdest so und so daran gehen, wenn du vielleicht mal ein schwieriges Gespräch hattest oder bei der und der Fragestellung machst du das als erstes. Hätte ich vielleicht nicht gemacht. Und dann tauscht man sich aus und beleuchtet das nochmal aus verschiedenen Perspektiven und ja, guckt einfach so, dass man sich selber, aber auch den anderen einfach in dem Austausch nochmal auf ja so andere Beine stellt. Mhm. Dass man einfach am Ende merkt, okay, es ist auch in Ordnung, wenn es verschiedene Wege gibt. Ich finde, wenn man sich manchmal vorbereitet oder Sachen so heftig durchdenkt, dann ist man so starr in den Reaktionen, die man dann macht oder die man sich vorstellt zu machen. Mhm. Weil eigentlich ist es ja so, dass man gar nicht weiß, was andere Leute denken oder was sie vielleicht meinen oder machen möchten oder was auch immer. Aber man malt sich jedes total negative Szenario aus, wie etwas ablaufen könnte und macht sich so einen Stress schon vorher. Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm und du hast aber 3 Tage nicht schlafen können. Und deswegen finde ich, ja, Austausch ist total wichtig, aber es ist vor allem wichtig dafür, dass man auch mal andere Meinungen zulässt und da nicht nur seinen eisernen Weg fährt. Und das kann ich natürlich auf der Vertrauensbasis am besten mit meinen Freundinnen, da aber auch mit Kollegen, die ich schon länger kenne, die natürlich auch diese ganze Bankenmentalität gut einschätzen können.
Ja, die eigene Branche nochmal gut kennen. Also das heißt, du nutzt den Austausch im weitesten Sinne für sowas wie, ich sag mal, eine kollegiale Beratung und um sozusagen flexibel zu bleiben in deinen Sichtweisen und um immer wieder auch den Horizont so ein Stück zu erweitern oder hinter die eigene Denkgrenze zu gucken.
Genau.
Ich frage das deshalb, weil das was ist, was ich in Trainings total trommel. Ja, ich rede dann immer gerne von der Führungskoalition. Das ist ja eher was, wie ich sage hier, vernetzt euch in eurer Organisation mit anderen Führungskräften und zwar sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen. Und es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Du hast genannt, das eine ist der Austausch. Man kann sich gegenseitig beraten. Man kann seinen Horizont erweitern. Vor allen Dingen, finde ich, kann man sich aber auch gegenseitig stärken.
Auf jeden Fall.
Also nicht, um Front zu machen gegen andere, aber um deutlich zu machen, also wir reden miteinander und da weiß die eine, was die andere macht und da sickern Sachen durch im positiven Sinn. Ja, also wir sind informiert und wir sind miteinander in Austausch. Wie ist das bei euch? Wird sowas bewusst angesteuert, also dass ihr als Führungskräfte auch regelmäßig zusammenkommt? Gibt es da Regelmeetings oder ist das eher der persönlichen Initiative überlassen?
Nee, wir machen schon wirklich regelmäßige Meetings, damit wir da auch nicht den Anschluss verlieren. Also das ist uns elementar wichtig, dass wir auch ja in einem Boot sitzen, an einem Strang ziehen und da auch wirklich gleich abgestimmt sind, wenn wir über Sachen sprechen oder Sachen entscheiden, was auch immer. Und ja, haben da auch einen wöchentlichen Blocker bei uns im Kalender, wo wir jetzt auch schon entschieden haben, aus verschiedenen Gründen, dass wir den noch mal ein bisschen erweitern in 26. Mhm. Also, dass wir uns noch mehr Zeit nehmen wollen, um auch an den Themen zu arbeiten, die wir ja identifiziert haben, so als Meilensteine. Mhm. Und das ist also meiner Meinung nach elementar wichtig. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn wir als Führungsteam zusammen für eine Abteilung verantwortlich sind und wir würden uns nicht austauschen. Also, das ist für mich total dystopisch irgendwie.
Ich kann ja mal Kontakt herstellen zu den Organisationen, in denen das so ist. Kannst du dir das mal erzählen lassen und vielleicht auch mal Werbung machen? Ja. Man glaubt dir mehr als mir.
Ich finde es aber auch, weil du jetzt gerade gesagt hast, natürlich im positiven Sinne, dass man so eine Front ist. Mhm. Aber ich finde es auch für jeden Einzelnen einfach ein Sicherheitsthema. Mhm. Weil ich habe jetzt vielleicht eine komische oder schwierige Situation oder selbst wenn es eine tolle war, also es muss ja nicht immer negativ sein, dann möchte ich davon ja berichten, sei es, ich brauche jetzt einen Rat oder ich brauche einfach einen Gedanke oder was auch immer, irgendeine Rückmeldung, dann merke ich ja auch, okay, der andere hat das auch schon mal erlebt. Es liegt also auch vielleicht nicht an mir oder das ist einfach normaler Führungsalltag ist halt negativ, positiv, aufregend, herausfordernd, was auch immer, jegliche Gefühle. Und da sind wir alle eigentlich in einem Boot. Alle Führungskräfte dieser Welt sollten eigentlich sich dessen bewusst sein. Man muss hier nicht immer alleine irgendeine Show durchziehen, sondern ja, es ist alles irgendwie mal vorgekommen. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden.
Absolut. Ja, übrigens, das ist der Grund, also das war jetzt nicht die Frage, ich erzähle es trotzdem. Das ist der Grund, warum ich diesen Podcast machen wollte. Weil ich nämlich genau das in den Coachings erlebt habe, dass die Leute mit sehr, sehr ähnlichen Themen kommen, unabhängig davon, aus welcher Branche sie kommen. Und die meisten haben das Gefühl des Zweifels, dieses bin ich falsch, weil das so ist. Und ich möchte gern die Botschaft senden, nein, also erstmal ist das total normal. Auf dem zweiten Blatt steht, was du vielleicht anders machen kannst. Aber erstmal ist das total normal. Also, das ist der Grund für diesen Podcast. Danke, dass du es doch mal gesagt hast.
Okay, das kannst du dann verwenden, so für Anfang, Ende irgendwo.
Genau. Wird rausgeschnitten und wird ein Werbeteil draus gemacht.
Genau.
So, jetzt habe ich den Faden verloren von dem, was ich dich fragen wollte, weil da waren schon wieder so viele Stichworte. Ah, du hast gesagt, als Führungskraft, man muss nicht so allein performen. Das ist das nächste Stichwort, was mir da durch den Kopf geht. Weil viele auch sagen, als Führungskraft ist man einsam. Wie ist da dein Erleben?
Es wurde mir auch schon mal ein, zwei Mal gesagt. Es ist vielleicht auch zum Teil so, dass man sich ja auch selber in der Führungsrolle erstmal finden muss. Was bin ich für eine Führungskraft? Bin ich eine, die sehr partnerschaftlich unterwegs bin, sehr nah an den Mitarbeitern, auf Augenhöhe? Bin ich vielleicht eher in einem hierarchischen Konstrukt, wo es noch mal ein bisschen mehr Distanz gibt? Was sind so die Rahmenbedingungen? Und ich habe für mich von Anfang an gewusst, ich möchte keine harten Hierarchien haben. Ich möchte, dass die Mitarbeiter gerne zu mir kommen. Dass sie sagen, das ist für mich eine Vertrauensperson. Und wenn ich was habe, weiß ich, ich kann dahin und wir können auch erstmal wie normale Menschen darüber sprechen. Und ich muss vielleicht auch keine Angst haben, was zu sagen oder was zu fragen. Am Anfang habe ich das bei bestimmten Personen auch so gemacht, dass ich gesagt habe, hey, du sprichst hier gerade mit deiner Kollegin Julia oder mit Freundin Julia. Das muss dir klar sein. Du darfst mir alles sagen. Ich muss aber auch auf der anderen Seite wissen, wann soll ich was tun? Wann kommt jetzt die Führungs-Julia? Okay. Dann sag mir das auch. Ich kann auch einfach nur zuhören und ja dir beistehen oder einfach so dir einen Rat geben. Aber wenn ich wirklich in einer anderen Funktion unterwegs bin, dann müssen wir das klar nochmal davon trennen. Das hat mir sehr gut getan und ich finde schon, dass ich ein gutes Verhältnis zu meinem Team habe, was ich direkt führe, aber auch mit den anderen, die mich ja so wahrnehmen in der anderen Gruppe. Deswegen hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich mich einsam fühle. Aber dass es natürlich auch Themen gibt, mit denen ich alleine bin. Mhm. Ich würde keine personellen Themen mit irgendwem x-beliebigen besprechen. Die einzige, mit der ich das vielleicht besprechen würde, wäre meine Abteilungsleitung. Mhm. Aber ansonsten gibt es natürlich auch Themen, die ich komplett für mich behalte. Die würde ich niemals irgendwie wem anders erzählen. Und das ist schon etwas, woran man sich gewöhnen muss. Mhm. Weil ich mich auch gerne austausche. Aber dadurch, dass man natürlich dann auch diese Vertrauensrolle spielt, muss man der auch gerecht werden. Und dann muss man einfach selber damit klarkommen.
Mhm. Spannend, weil du auch hier, ne, unabgesprochen nochmal was bestätigst, was zumindest meine Fantasie ist. Ich hatte in einer der letzten Folgen eine kleine Auseinandersetzung mit einem Kollegen, der zu Gast war.
Okay.
Weil der auch dieses Thema der Einsamkeit aufgebracht hat und ja völlig zu Recht gesagt hat, also mindestens in der Konzernwelt, aber eigentlich gar nicht erst da, bist du als Führungskraft einfach in Situationen, wie du es gerade gesagt hast, wo du Wissen für dich behalten musst, wo du auch mit Entscheidungen alleine bist. Und das macht viele Menschen einsam, insbesondere dann, wenn es dann noch ein sehr wettbewerbsorientiertes Umfeld ist und man anfängt zu taktieren oder politische Spielchen zu spielen. Also, und das ist sicherlich eine Realität. Ich habe dann da auch eingelenkt. Und gleichzeitig glaube ich aber, und das meine ich bei dir rausgehört zu haben, ist dieses Thema, wie allein bin ich oder wie verbunden bin ich mit anderen, ist ja auch eine Entscheidung. Und du hast da ganz bewusst die Entscheidung getroffen, ich möchte eine Führungskraft sein, die als Vertrauensperson ihren MitarbeiterInnen begegnet, die ein offenes Ohr hat. Und auch da wieder, also ist hier heute echt die Trickkiste, ne? hast du gerade so schön gesagt, ich frage dann auch nach, in welcher Rolle ich gebraucht werde. Und das ist so ein guter Move, das deutlich zu machen, dass man ja viele verschiedene Rollen hat und dass es Rollen gibt, in denen man sehr verbunden sein kann und sehr viel teilen kann und dass es Rollen gibt, die aber eine gewisse Abgrenzung und Distanz erfordern. Und je nachdem, in welcher Rolle man gefragt ist, ergibt sich dann auch ein anderes Verhalten. Und ich finde, das ist ja die Brücke dahin, dass das Gegenüber auch verstehen kann, da werde jetzt nicht ich als Person abgelehnt, sondern da agiert jemand aus der Verantwortung einer bestimmten Rolle heraus.
Genau.
Und das deutlich zu machen, das ist eine Riesenhilfe, um so eine Beziehung stabil zu halten und um nicht alleine am Ende dazustehen. Und außerdem, daher kam ich nämlich auch eigentlich mit dem Einsamkeitsgedanken, diese Vernetzung ist ja auch ein Instrument oder ein Hilfsmittel, nicht so alleine zu sein, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe vorletzte Woche, vor kurzem erst ein fachliches Seminar und das war für mich schon auch anstrengend. Also wenn man in so einem Fachseminar ist, wo eigentlich meine Kollegen sitzen würden, dann geht es natürlich auch manchmal in Details, da merke ich schon, okay, da bin ich jetzt nicht mehr drin. Aber ich hatte so liebe Kollegen kennengelernt aus anderen Sparkassen und auch in verschiedenen Funktionen. Und das war so ein toller Austausch. Und ich habe mir so viele Namen aufgeschrieben und weiß, okay, wenn ich jetzt einfach mal da für mein Team eine Frage habe oder der und der kommt mit dem Thema auf mich zu, dann weiß ich genau, ich kram jetzt in meiner Kiste und die hier, die war total lieb und mit der kann man sich total vertrauensvoll austauschen, weil die das schon seit 10 Jahren macht. Also das ist doch toll.
Ja.
Also deswegen, ja, und bei dem Seminar, wo wir uns kennengelernt haben, war das ja auch so. Das waren wiederum ganz unterschiedliche Abteilungen, die da zusammengekommen sind und ja auch einer nochmal, der gar nicht von der Bankenwelt kam. Also das fand ich so schön, dass man da genau das gemerkt hat, wir sitzen alle im selben Boot, gucken aus verschiedenen Perspektiven jetzt gerade da drauf, aber die Themen sind gleich. Ich finde das immer richtig nett. Ich mag das.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, die meisten Leute finden es gut. Die Frage ist dann, das ist dann der Praxistest, wie lässt sich's im Alltag unterbringen, dass man sich dann auch vernetzt?
Das stimmt.
Also hast du da auch einen Trick? Wie kriegst du es hin? Also das eine ist ja, dass ihr bei euch intern das schon mal wirklich organisiert habt und es einen regelmäßigen Austausch gibt. Aber wie machst du das so mit Netzwerken außerhalb deiner Bank?
Also ich mache das grundsätzlich immer so, wenn wir in einem Themenbereich irgendwie stagnieren oder uns schon fragen, ist das so richtig, wie wir das machen? Machen wir vielleicht nicht 3 Schritte zu viel, dass es irgendwie zu aufwendig ist? Dann wäre der Moment gekommen, wo ich sage, okay, wir arbeiten da jetzt noch ein bisschen dran, analysieren das genau und verschaffen uns einen Überblick und dann fragen wir einfach mal andere. Also ich bin da eigentlich immer ganz locker unterwegs und habe mir auch, wie gesagt, schon ein paar Leute aufgeschrieben, wo ich auch weiß, in welchem Themenbereich ist jetzt wer auch für mich am besten geeignet. Klar gibt es manche Personen, die sind für mich so Schlüsselpersonen, die würde ich in jedem Fall anrufen, egal was. Aber grundsätzlich komme ich schon immer auch mit einem fachlichen Thema dann um die Ecke, wo es gerade irgendwie hakt. Ist ja immer so, wenn irgendwas gut läuft, dann brauche ich mich jetzt von meinem ersten Schritt nicht darum zu kümmern. Aber wenn wir irgendwas haben, dann ist es ja auch in Ordnung, wenn am Ende die Rückmeldung kommt, nee, ihr macht alles tipptopp, dann ist auch okay. Dann ist es wieder ein Gefühl von Sicherheit.
Ja, also diese Bestätigung, ne?
Genau, die Bestätigung. Und ja, man holt sich einfach 1-2 Meinungen ein und macht das dann auch wirklich mit einem themenbezogenen Fachhintergrund.
Also genau, ganz spezifisch in der Situation greifst du quasi zum Hörer und sagst hier, ich frage da die Leute an, bei denen ich weiß, das sind deren Themen. Noch ein guter Tipp. Also ich glaube, wir müssen die Folge irgendwie was mit die super Tipps für jetzt dann doch irgendwie überschreiben. Sehr cool. Du, sag mal, jetzt hast du, ich weiß nicht, ob ich das nur gehört habe, weil ich das jetzt hören wollte, weil es spannend ist oder ob es wirklich so war. Du hast vorhin so am Rande erwähnt, die Gruppe, wo du die Gruppenleitung übernommen hast, das sind Menschen, die kanntest du vorher. Mit denen hattest du auch schon zu tun. du warst Kollegin, heißt es so viel wie, du hast da Leute rechts überholt und bist quasi aus einem Team zur Führungskraft geworden? Oder wie war das bei dir? Weil wenn das so wäre, dann würde mich interessieren, mit welchen emotionalen Verstrickungen ist das möglicherweise verbunden?
Ja, also ich habe nicht in derselben Gruppe mit meinen jetzigen Kollegen gearbeitet. Das heißt, ich war schon in einem anderen Fachbereich ja unterwegs, aber in derselben Abteilung. Das heißt, wir haben uns täglich gesehen, wenn wir im Büro waren. Wir hatten auch, wenn wir mal die ganze Abteilung zusammengetrommelt haben, haben wir uns natürlich ausgetauscht. Wir bearbeiten auch gruppenübergreifende Themen. Das heißt, man ist vielleicht trotzdem schon mal in den Austausch gekommen und hat in kleineren Projekten zusammengearbeitet. Und wir pflegen zum Glück in unserer Abteilung auch nach der Arbeitszeit auch mal treffen. Und da haben wir auch schon diverse Themen gehabt, die wir da irgendwie zusammen entdeckt haben oder das ein oder andere Kaltgetränk getrunken haben. Deswegen kannte man sich auf jeden Fall schon. Mhm. Aber auf der Arbeitsebene ist es was anderes, definitiv. Aber ich war jetzt auch von der Funktion her, also es gibt ja so die Assistenten, Sachbearbeiter und, war ich jetzt von meiner Gruppe nicht auf derselben Stufe mit jemandem. Das heißt, manche standen fachlich über mir, manche standen fachlich unter mir und ich war so in der Mitte und deswegen hatte ich in dem Sinne niemanden direkt überholt.
Okay. Was würdest du denn sagen, hat sich für dich in den letzten Monaten am meisten verändert? Also so vom Teammitglied zur Führungskraft?
Es ist schon so, dass man erstmal in der Rolle wirklich warm werden muss. Man sich damit auch anfreunden muss, auch mal gerade am Anfang erstmal akzeptiert zu werden in der neuen Funktion. Also ich hatte schon das Gefühl, ganz am Anfang sind noch nicht diese vertrauensvollen Gespräche oder dass wirklich jemand mir offenes Feedback gibt, wie ich mir das erhofft hatte. Das hatte ein bisschen Anlauf gebraucht, aber ich habe es dann auch von allen bekommen, was ich sehr schön fand und was mich auf jeden Fall gestärkt hat auch. Und ja, dann hat sich das so über die Wochen, Monate etabliert und immer weiter entwickelt und man hat verschiedene Sachen dann schon zusammen erlebt. Ich konnte natürlich auch zeigen, was bin ich überhaupt für ein Typ. Also ich durfte mich ja auch erstmal zeigen, auch als die normale Arbeits-Julia. Jetzt nicht sofort als Führungskraft. Die Rolle konnte ich ja am Anfang noch gar nicht richtig ausleben. Und das, glaube ich, hat auch ganz gut getan. Erstmal sich vielleicht auch zu beschnuppern, ja, dass ich mir da nicht sofort immer Gedanken gemacht habe, warum kommt man denn nicht direkt zu mir, sondern den Leuten auch erstmal Zeit zu geben. Ich finde, das ist nicht immer nur meine Perspektive, das ist für mich vielleicht am Anfang herausfordernd war, sondern es war mit Sicherheit auch für die. Die bekommen einfach so eine neue dahingesetzt und wissen selber nicht, was für eine Arbeitsbiene. Also werden wir jetzt hier plötzlich bei allem, was wir tun, kontrolliert und möchte die jetzt alles irgendwie innerhalb von 2 Tagen erledigt haben? Das weiß man ja immer nicht. Und ich glaube, das war dann für uns beide, für das Team und für mich, war das einfach so ein Beschnupperungsprozess. Und der ist aber meiner Meinung nach positiv gelaufen. Und dementsprechend bin ich jetzt auch wirklich bestätigt darin, das ist halt das, was ich machen wollte. Das macht mir Spaß und ja, gerne weiter so. Dann ist alles gut.
Ist gehört. Also ein Beschnuppern schließt so ein bisschen an das, was du auch als Tipp gegeben hast, nämlich hab Geduld mit dir und ja, lass es vielleicht auch langsamer angehen. Ein ganz leises, vielleicht gab es auch die eine oder andere Überraschung, ist vielleicht zu viel gesagt, Enttäuschung auch, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber Dinge, mit denen du erstmal nicht gerechnet hast oder die du dir einfach anders vorgestellt hast, was du dann auch verdauen musstest.
Ja.
Also wenn das Feedback nicht so kam, wie du es dir vorgestellt hast zum Beispiel. Das ist auch spannend, ne? Zu wissen, dass man ja in der Regel mit Bildern startet und die sind halt nicht die Realität. Das muss und darf man auch erstmal abgleichen.
Ja, es ist wirklich so, dass man irgendwie in dieser Situation, man stellt sich, wie gesagt, ja schon so ein paar Reaktionen vor, aber wenn es dann passiert, dann wird man halt doch überrascht. Und es war ja bei uns auch wirklich in so einer großen Runde, dass es kommuniziert wurde. Und dann ist halt dieser Moment am Ende gewesen, wo halt viele Leute zu mir kamen und mich auch beglückwünscht haben, mich umarmt haben, wo ich aber sofort anfing, okay, bei den 1-2 Leuten hätte ich gedacht, die kommen zu mir. Warum sind sie nicht gekommen? Oder wiederum bei anderen, wo ich es nicht gedacht hätte, oh, wie schön, die sind zu mir gekommen. Ich glaube, da sollte man einfach direkt in dieser emotionalen Situation, in diesen aufgeladenen Gefühlen, sich nicht unter Druck setzen lassen und den Leuten auch ich finde, das okay geben, einfach auch mal impulsiv reagieren zu dürfen. Mhm. Weil wenn man danach wieder darüber spricht und man geschlafen hat und mal Ruhe gewalten hat, dann lässt sich auch vieles klären.
Mhm. Aber interessant, dass du, es ist in einer gewissen Weise ja auch, Leute plötzlich von einer anderen Seite kennenzulernen. Wenn sich deine Rolle verändert, dann zeigen sich halt Menschen auch nochmal anders, ohne das zu werten, jetzt besser oder schlechter. Aber es ist einfach dann doch ein anderes Zusammenspiel. Ich würde gerne nochmal ganz an den Anfang unseres Gesprächs zurückkehren. Da hast du nämlich gesagt, als ich dich fragte, was hat dich denn eigentlich dahin geführt, wo du jetzt bist? Da hast du von starken Frauen gesprochen, von deiner Mutter und auch von deiner Abteilungsleiterin, die mir offensichtlich Bilder für dich aufgemacht haben. Was ist das Besondere an solchen Frauen für dich als Frau, also auch noch als junge Frau in dieser Bankenwelt? Ist es was anderes, ob dich Frauen oder ob dich Männer unterstützen?
Also für mich wäre es grundsätzlich nichts anderes. Ich kann gut mit Männern arbeiten, ich kann gut mit Frauen arbeiten. Ich mache da keinen Unterschied. Ich mache einen Unterschied in der Verhaltensweise, weil ich finde, die sollte nicht unterschiedlich sein. Es ist schon so, dass ich von meinem Elternhaus, nicht nur von meiner Mama, auch von meinem Papa, grundsätzliche Werte mitbekommen habe. Ich bin immer offen und auch gerne direkt. Und bin halt einfach so aufgewachsen, was mich jetzt auch so selbstbewusst gemacht hat, wie ich nun mal bin. Und ich finde, dass man immer seine Meinung sagen darf und dass es auch in Ordnung ist, wenn die vielleicht mal ein bisschen kritischer ist oder wenn sie vielleicht nicht dem entspricht, was man sich vorgestellt hat. Weil damit kann man auch arbeiten. Mhm. Zumindest finde ich es immer besser. Ich möchte mit jemandem arbeiten, der mir direkt seine Meinung sagt, damit ich weiß, woran ich bin. Mhm. Und nicht Sachen weglässt oder Sachen beschönigt, nur weil man dann vielleicht nicht in eine Konfrontation gerät. Damit kann ich schon wieder nichts anfangen.
Also das heißt, du bist nicht konfliktscheu?
Nein, grundsätzlich bin ich nicht konfliktscheu, aber ich finde natürlich trotzdem auf der Arbeit müssen nicht alle Kämpfe ausgekämpft werden. Mhm. Weil wir sind auf der Arbeit und manchmal muss man auch den Riegel vorschieben und sagen, hey, vielleicht sind wir jetzt gerade auch ein bisschen zu emotional unterwegs. Hier brennt ja jetzt gerade nichts. Mhm. Und wir sind auch keine Ärzte, die sofort innerhalb einer Sekunde reagieren müssen, sonst stirbt jemand. Mhm. Deswegen versuche ich das immer mit einem gesunden Maße zu sehen. Mhm. Aber es ist schon so, dass in einigen Teilen auch man an andere Menschen gerät, die vielleicht, ja, Männer in eine Position gesehen haben oder die es halt nicht so gut abkönnen, wenn man als Frau auch mal direkter ist und dann nicht so eine passive Rolle einnimmt. Ja, ich glaube, da kann ich für viele Frauen sprechen. Solchen Menschen kommt man irgendwann immer mal über den Weg. Aber ich habe da so meinen Weg mit gefunden und ich kann das gut ab oder auch gut ansprechen in der Situation und das entkräftet das in vielen Fällen dann
auch. Okay. Und hast da möglicherweise auch von den Frauen, die dich auf deinem Weg begleitet haben, ja, doch gelernt. So hat sich's vorhin angehört.
Ja.
Julia, wir sind schon fast im Landeanflug und es wäre Zeit für einen Standard, den ich noch habe, nämlich meine drei Standardfragen, die gefühligen Fragen. Bist du bereit für gefühlige Fragen?
Natürlich.
Also, erste Frage, was würdest du denn sagen jetzt in deiner Zeit als Führungskraft? Was war bislang das angenehmste Führungsgefühl, das du hattest?
Mein angenehmstes Führungsgefühl. Ich würde sagen, es war wirklich der Moment, wo ich das Feedback bekommen habe, dass es schön ist, dass ich da bin in der Situation und in der Funktion. Und es ist ja schon so, dass man gerade in der Arbeitswelt ja nicht immer direktes Feedback erhält und als Führungskraft dann vielleicht auch noch mal ein bisschen weniger. Da habe ich auch gerade am Anfang viel drauf gewartet, dass ich irgendwie so dachte, okay, ich brauche irgendwie meine Rückmeldung. Mhm. Mache ich das, was ich jetzt gerade hier tue, denn gut? Kommt das gut an? Was denken die anderen? Aber es ist natürlich auch so, dass man nicht immer in direkten Worten Feedback erhält, sondern ja manchmal auch zwischen den Zeilen oder auch in Aktionen, Reaktionen. Es müssen ja nicht immer sein, danke, dass du da bist oder ich finde gut, dass du das gemacht hast. Da war es aber so, als ich das erste Mal wirklich wahrgenommen habe, dass es positives Feedback ist und dass es gut ankommt, das war wirklich so das Schönste.
Das hat mich glücklich gemacht. Angenommen sein und angekommen sein. Okay. Dann gibt es auch die gegenteilige Frage: Was war denn das unangenehmste Führungsgefühl?
Also Gott sei Dank muss ich sagen, habe ich noch nicht so viele negativen oder ja kritischen Situationen gehabt. Aber es ist für mich schon schwierig, in manchmal in so einer Blackbox zu sein. Okay. Dass ich das früher besser einschätzen konnte, wie läuft mein Tag ab? Was wird von mir erwartet? Wie habe ich das gehandelt? Ist das Ergebnis gut gewesen? Das konnte ich früher immer viel besser einschätzen. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich auch manchmal in so einem Blindflug unterwegs bin. Mhm. Und das ist schon nochmal eine Gewöhnungssache. Mhm. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das per se schlecht ist. Mhm. Das kann auch mal gut sein. Aber ich fühle mich schon ein bisschen sicherer, wenn ich das besser planen kann. Ich bin ein durch und durch Planungsmensch. Ich habe gerne Listen und Sachen zum Abhaken und ich weiß genau, zu welcher Zeit ich wo sein muss, alles minutiös geplant. Und das kann man einfach im Führungsalltag nicht. Da wird man manchmal rausgerissen, man muss manchmal improvisieren. Manchmal wird man überrascht, überrannt von irgendwas und dachte sich so, vor 2 Minuten war noch alles gut. Ja. Was ist passiert? Ja. Und ich glaube, das macht die Erfahrung am Ende. Mhm. Die Erfahrung und die Zeit, die vergeht. Und dann wird sich dieses Gefühl auch vielleicht nicht mehr so darstellen, dass ich mich dann manchmal auch überfahren fühle im ersten Moment.
Aber spannend, dass du das ansprichst, weil das ist ja so ein bisschen dieses Empfinden von Ungewissheit, ne? Also Unsicherheit, weiß nicht, ist vielleicht noch eine Steigerung, aber von diesem nicht so wissen, was kommt. Ich glaube, das teilst du mit vielen Menschen. Und häufig ist das gar nicht so bewusst, ne? Sondern echt so ein dumpfes Gefühl, was so im Untergrund schwelt. Letzte gefühlige Frage. Gibt es ein Gefühl, was du als besonders wertvoll bezeichnen würdest?
Wertvoll in Bezug auf meine Führungsposition oder generell?
Ja, also für dich als Führungskraft besonders wertvoll, weil du daraus was mitnehmen kannst, daraus was lernen kannst oder weil es dich in einer besonderen Weise stärkt, wie auch immer.
Ich würde sagen Dankbarkeit. Also das klingt jetzt so wie aus so einem Ratgeber irgendwie.
Ja,
oder
passt aber. Du hatten wir schon ein paar Punkte. Ich finde es super.
Ich finde das schön, wie das alles gekommen ist, wie sich mein Weg dahin entwickelt hat. Und ich mag, dass ich auch nochmal weggegangen bin von meiner Komfortzone, dass ich den Schritt aus der Kundenberatung rausgemacht habe, dass ich jetzt den Schritt ins kalte Wasser mit dem neuen Bereich gegangen bin und dass mir das auch zugetraut wurde. Also das ist ja so der Angelpunkt gewesen, dass ich auch im ersten Moment dachte, okay, da soll ich jetzt rein. Schaffe ich das? Glaubst du, dass ich das schaffe? Mhm. Und man dann wirklich so diese Person halt hat, die sagt, doch, du wirst das schon machen. Mhm. Und deswegen dafür bin ich sehr dankbar, dass das, was ich mir auch so erarbeitet habe und wo ich mir auch Mühe gegeben habe und die ganzen kleinen Steps, dass ich auch wirklich Interesse habe und es nicht einfach nur irgendwie vorspiele, dass das auch Gehör findet. Mhm. Das finde ich schön.
Das war echt schon ein schönes Schlusswort. Da bleibt mir nur, ich habe mal ein Checkout, ja. Und der Checkout, ja doch, sorry. Aber ohne Achtsamkeit, also obwohl dagegen nichts einzuwenden ist, würde ich das auch gerne nochmal sagen. Nein, Checkout hieße, was nimmst du mit aus unserem Gespräch? Also, wenn du was mitnimmst.
Also, ich fand es total schön. Und es war letztendlich auch, ja, so wie ich es mir vorgestellt habe, als ich dich kennengelernt habe, so diese andere Perspektive auch mal von Führung zu beleuchten, was man denkt in manchen Situationen oder was man fühlt. Ich finde, das kommt manchmal leider noch zu kurz oder es wird ja schnell darüber gegangen. Und ich finde schon, dass man auch mal innehalten darf oder sich mal darüber austauschen kann und sagt, hey, ich fühle mich da toll mit oder ich fühle mich da gerade vielleicht ein bisschen unsicher oder so. Mhm. Ich finde, das sollte mehr legitimiert werden dürfen. Deswegen hat es mir sehr Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich finde es auch toll, dass ich dich überhaupt kennenlernen durfte bei unserem Seminar der Vernetzung. Das hatten wir heute auch schon. Deswegen, ja, nehme ich ganz viel damit mit.
Dankeschön. Ich nehme auch ganz viel mit. Also es ist wirklich eine Folge, wo wir einen Ratgeber draus machen können. Ich habe mir ganz viel mitgeschrieben. Aber um einen ganz zentralen Punkt nochmal zu nennen, den ich ganz stark gehört habe und den ich auch so als Botschaft zum einen mir selber sagen möchte, aber auch Leuten da draußen, ist, habt Geduld. Und ich weiß, dass das unendlich schwierig ist. Erstens, weil ich selber ein furchtbar ungeduldiger Mensch bin. Und natürlich ist es schwierig, geduldig zu sein, wenn es einen Zeitdruck gibt und einen Leistungsdruck gibt und irgendwie alle was wollen. Aber umso mehr mit sich selber geduldig zu sein und sich zu gestatten, in Dinge reinzuwachsen, sich zu gestatten, Dinge zu lernen und im Zweifelsfall auch um die Geduld von anderen zu bitten. Das habe ich von dir mitgenommen aus unserem Gespräch. Danke dafür, Julia.
Sehr gerne.
Julia, dann bleibt mir, wie gesagt, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen dir, aber euch auch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein paar Sternchen da und abonniert den Kanal, um die neuen Folgen nicht zu verpassen. Und dann sag ich danke, danke, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.